hier. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Philosophische Brocken. In der heutigen Sendung soll es um Körperdiskurse in der frühen Neuzeit gehen, also ungefähr der Periode zwischen 1450 und 1600. Das ist die Periode, die uns oder den meisten von uns bekannt sein wird als die Periode der Renaissance. Gemeinsam mit mir hier im Studio sitzen Thomas Brandstätter und Helmut Neundlinger. Und der äußere Anlass, diese Sendung über Körper in der frühen Neuzeit zu machen, ist eigentlich der, dass wir eine Lehrveranstaltung zu diesem Thema im Sommersemester am Institut für Philosophie machen. Ja, die frühe Neuzeit ist bekannt als jene Epoche, in der die großen Entdeckungen stattgefunden haben. Man ist zwar noch nicht auf den Mond gefahren, aber immerhin bis nach Amerika gekommen, obwohl es schon, wie Thomas immer wieder nicht müde wird festzustellen, dazu gekommen ist, dass es Pläne gegeben hat, auch auf den Mond zu fliegen. Oder sich zumindest Gedanken über Leben auf anderen Sternen zu machen. Es ist aber auch die Periode, die ganz charakteristisch gekennzeichnet ist durch die damals stattfindende Kommunikationsrevolution, besser bekannt als Buchdruck. In genau dieser völlig veränderten neuen intellektuellen Situation ist eine Unzahl von Druckschriften und von Büchern produziert worden. Und uns interessiert in der folgenden Sendung besonders, wie diese neuen Produktionsmittel sich auf Körperdiskurse ausgewirkt haben. Nun stellt sich überhaupt die Frage Körperdiskurse, wieso wollen wir uns von einer philosophischen Seite oder von einer interdisziplinären Seite überhaupt Körperdiskurse in dieser Epoche anschauen? In der feministischen Kritik der letzten Jahrzehnte ist, glaube ich, ganz klar geworden, dass der Körperdiskurs einer jener Orte ist, in denen gesellschaftliche Spannungen mit einer besonderen Vehemenz und Klarheit ausgetragen werden. Bei aller Neuerung, für die die Renaissance bekannt ist und war, bleibt aber ein philosophischer Autor, der im Folgenden eine wichtige Rolle spielen wird, von zentraler Bedeutung, vor allem in der Kultur der Universitäten, und das ist Aristoteles. Aristoteles hat in einem Buch, über das die Physik heißt und das wir heute als naturphilosophisches Werk bezeichnen würden und das in der Renaissance sehr, sehr, sehr einflussreich war, ebenso wie im Mittelalter schon, eine folgenschwere metaphorische Zuordnung für den Körperdiskurs getroffen. Aristoteles hat festgestellt, dass sich der Körper aus zwei Elementen zusammensetzt, nämlich der Form und der Materie. Die Form ist das, was einem Naturding, einem verkörperten Einzelwesen, nun die spezifische Charakteristik verleiht, und sie ist männlich verschriftet, wohingegen die Materie, sozusagen das, was den Körper in seiner Körperfülle ausmacht, weiblich zugeordnet bleibt. Und diese Form der Kategorisierung, männliche Form, weibliche Materie, bleibt auch durch die ganze Renaissance hindurch von ganz zentraler Bedeutung für alle Diskurse über den Körper. Nun ist es aber in der Renaissance nicht so, dass solche Zuschreibungen, vor allem die Zuschreibung, die Aristoteles im ersten Buch der Physik macht, dass er sagt, die Materie verhält sich im Körper zur Form so, wie eine begehrende Frau, eine sexuell begehrende Frau einem Mann gegenüber, dass solche Metaphern in ihrer ganzen sexistischen Dichte nicht unhinterfragt geblieben wären. Und wir haben hier im Folgenden einen Text von einem ganz berühmten späten Renaissance-Autor, nämlich von Giordano Bruno. Der hat in seinem Dialog De la causa principio et uno, von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, das ist im Jahr 1584 erschienen, folgende nicht uninteressante Persiflage auf solche Zuordnungen, also Materie, Körper, weiblich, Form, ewig, männlich. Und da werden wir euch jetzt einen kurzen Abschnitt aus einem Dialog vorlesen. Meine Wenigkeit, ich habe übrigens vergessen, mich vorzustellen, ich bin der Sergio Scudera, wird hier den pedantischen aristotelischen Trottel mimen, nämlich den Polyhymnio. Der Helmut wird den Gervasio mimen, beziehungsweise lesen. Das ist jene Figur, die sozusagen den gesunden Hausverstand hat und gleichzeitig aber auch ganz wichtige Einwände Giordano Brunos gegen solche Doktrinen, gegen den Zusammenhang von Materie und Form und die Hierarchisierung dieser beiden Begriffe vorbringen wird. Gut, ich beginne nun mit Bruno. Wie gesagt, ein Zitat aus dem Werk über die Ursache, das Prinzip und das Eine. Es handelt sich, wie ihr jetzt bereits mitgekriegt habt, um ein Werk, das in Dialogform geschrieben ist. Polyhymnio sagt also, kurz, um auf unser Thema zurückzukommen, das Weib ist nichts anderes als eine Art Materie. Wenn ihr nun nicht wisst, was das Weib ist, weil ihr nicht wisst, was Materie ist, so studiert eine Zeit lang die Aristoteliker, die dadurch, dass sie euch lehren, was Materie ist, euch zugleich erkennen lassen, was das Weib ist.
Ich sehe wohl, dass ihr mit eurem aristotelischen Hirn wenig oder gar nichts begriffen habt.
Damit sei es, wie es wolle. Ich jedenfalls halte es für richtig, die Begierde der einen wie der anderen dafür zu tadeln, dass sie die Ursache allen Übels, allen Leides, allen Mangels, allen Niedergangs und allen Zerfalls ist. Glaubt ihr nicht, dass keine Veränderung oder kein Leid uns bedrängen würde und wir nicht sterben müssten, sondern unvergänglich und ewig sein würden, wenn die Materie sich mit ihrer gegenwärtigen Form begnügte?
Und wenn sie sich mit jener Form begnügt hätte, die sie vor 50 Jahren gehabt hatte? Was würdet ihr dann sagen? Wärst du jetzt etwa Polyhymnio, wenn sie es bei der Form von vor 40 Jahren belassen hätte? Wäret ihr dann so berüchtigt, ich meine, so berühmt, so vollkommen und so gelehrt, wie es also ganz in deinem Sinne ist, dass die anderen Formen von der jetzigen verdrängt wurden, so liegt es im Willen der Natur, die das Weltall lenkt, dass alle Formen allen weichen müssen. Im Übrigen erhöht es ja gerade die Würde dieser unserer Substanz, dass sie zu allem werden und jegliche Form annehmen kann, statt eine einzige festzuhalten und dadurch etwas Partikuläres zu bleiben. Denn auf diese Weise ist es ihr möglich, dem Alles in allem Seienden zu gleichen.
Ja, also in diesem kurzen Zitat ist es Giordano Bruno, der also wirklich ein unglaubliches literarisches Talent hat, glaube ich, auf eine ziemlich unvergleichliche Art und Weise gelungen, nicht nur eine Menge von den Tendenzen von frühneuzeitlichen Körperdiskursen zusammenzufassen, sondern er ist also auch in der Lage, natürlich seine eigene Theorie auf ganz wenigen Zeilen und auf ganz gedrängtem Raum darzustellen. Worum geht's hier? Was greift hier Bruno an? Offensichtlich ist es so, wir haben vorhin gesprochen, dass es ein Zusammenhang zwischen Form und Materie besteht, dass das Männliche die Form in einem hierarchischen Zusammenhang mit der Materie, mit dem Weiblichen steht und dass in den traditionellen Körperdiskursen der Renaissance die Materie, also das weibliche Element, in einer eindeutig subalternen, also untergeordneten Position steht. Gleichzeitig sagt Bruno, oder bringt Bruno sehr deutlich zum Ausdruck, dass sich dieser Diskurs über Materie und Form, also ein völlig abstrakter, metaphysischer Diskurs, wenn man so will, sofort in ein sozialpolitisches Kleingeld ummünzen lässt, wenn er sagt, kurz, um auf unser Thema zurückzukommen, das Weib ist nichts anderes als eine Art Materie. Das heißt, diese hierarchischen Zusammenhänge, die die Naturdinge konstituieren, der Zusammenhang zwischen Form und Materie, ist gleichzeitig auch eine Betriebsanleitung dafür, wie es in einer Gesellschaft zugeht. Und Bruno macht sich über diesen Zusammenhang lustig und greift ihn auch an und sagt, dass eigentlich das Tolle, was sozusagen an der Materie, die weiblich verschriftet ist, immer angegriffen wird, nämlich, dass sie ständig sich verändert, dass sie einem ständigen Wandel unterworfen ist, dass das eigentlich das wirklich faszinierend und hervorragende an ihr ist, weil die Materie nämlich jene Veränderung zulässt, die überhaupt uns ermöglicht, Naturprozesse in Gang zu bringen und unser eigenes Wachsen und Werden zu bestimmen, beziehungsweise überhaupt diese Existenz im Hier und Jetzt zu führen. Nicht? Gervasio, der von Helmut gelesene Gervasio, der Opponent des aristotelischen Pedanten, sagt ja dann auch, es würde ja schön so ausschauen, wenn die Natur bei den abstrakten, starren, unveränderlichen, ewigen Formen vor 40 Jahren beschlossen hätte, stehen zu bleiben, weil dann würden wir nämlich nicht hier sitzen und uns miteinander unterhalten. Das heißt, Giordano Bruno kehrt dieses hierarchische Verhältnis zwischen Materie und Form um und tut das in einer ganz bewussten Weise. Er weiß, dass diese Intervention eine strategische Intervention ist. Er verändert eine metaphysische Konstruktion, die sagt, männliche Form steht höher als weibliche Materie, und kehrt sie um und sagt, weibliche Materie, Veränderung, Nicht-Ewiges steht höher als Ewiges, und weiß, dass er damit gleichzeitig auch eine gesellschaftliche Intervention tätigt.
Ja, er sagt im Prinzip ja sozusagen an dieser Stelle auch nichts anderes, als dass es das Geschäft des Philosophen ist, Ideologiekritik zu betreiben. Also er nimmt sie sozusagen über diese zentrale Debatte im Aristotelismus, sagt er den Zusammenhang zwischen einer Philosophie als Ideologie und gesellschaftlichen Festschreibungen, ne? Indem man sagt, die Materie ist Frau, ist veränderlich und ist sozusagen möglichst auszuschließen oder eben nicht der Substanz würdig.
Ja, also es ist nicht ganz von ungefähr, dass wir hier einen Text von Giordano Bruno verwenden. Er hat eine bestimmte, also Bruno ist natürlich berühmt, berüchtigt, als Ketzer von Nola. Wir wissen, dass er also auch einen sehr grausamen Tod gestorben ist. Er ist 1600 von der Inquisition bei lebendigem Leib verbrannt worden. Diese Heroengeschichte hat allerdings eben sehr oft verdeckt, was er an originellen Dingen zu sagen und zu schreiben hatte. Eine Sache, ein Aspekt, den ich, bevor wir jetzt dann doch dringend mal auch ein bisschen Musik spielen, noch herausheben möchte, ist, dass in dem Zitat eben auch ganz deutlich zum Ausdruck kommt, dass Körper etwas Veränderliches ist, etwas ständig Wechselndes, und dass gerade vor dieser Veränderung, vor diesem Wechsel bestimmte Ängste bestehen.
Gut. Ja, so wie Körper veränderlich sind, sind Menschen seltsam, und deswegen spielen wir jetzt People Are Strange, allerdings in einer veränderten Version, nämlich von der Stina Nordenstam.
Even when you're down and you're strange.
Also was sich im vorhergehenden Zitat von Giordano Bruno so nett und lustig angehört hat, als die Auseinandersetzung zwischen einem ziemlich bescheuerten Aristoteliker, Vertreter einer traditionellen Philosophie, wie sie an den Universitäten in der Renaissance gelehrt wurde, und jemandem mit Hausverstand, hat natürlich auch gleichzeitig politische Konsequenzen für real existierende Körper, dient als abstrakte, als abstrakter Überbau, wenn man so will, direkt zur Rechtfertigung von Repression. Repression von Frauen und Repression von Männern, gerade von Frauen und Männern, die strange sind, um auf das vergangene Lied zurückzukommen. Was ich meine ist, dass Giordano Bruno hier am Ende einer Epoche und selbst als Opfer einer Politik beschrieben wird, die auch bekannt ist, die frühe Neuzeit ist nicht nur bekannt als die Zeit der großen technischen Neuerungen, Entdeckungen und des Buchdrucks, sondern auch gleichzeitig eines Einsetzens systematischer Repression gegen deviantes Verhalten, gegen den Körper als ganz unheimliches Medium von Kräften, die er selbst unter Umständen gar nicht beherrschen kann, und das sozusagen nicht in vereinzelten Fällen, sondern im Rahmen von ganz groß angelegten und wohlorganisierten Verfolgungen. Ja, also um zum Punkt zu kommen, als Aristoteliker, ich meine natürlich, dass Giordano Bruno hier mitten in einer Epoche der Hexenverfolgungen schreibt.
Ja, das ist natürlich, wenn man das sozusagen in heutige Verhältnisse übersetzen will, kann man sagen, dass es ein klassisches Kennzeichen ist für eine Zeit, in der ein großer Pluralismus herrscht, und gerade die frühe Neuzeit ist gekennzeichnet durch eine Explosion an Wissen, an Techniken, dieses Wissen auch zu multiplizieren. Gerade in solchen Zeiten gibt es natürlich auch immer einen ganz starken Versuch, diese Pluralität wieder zu unterwerfen, beziehungsweise zunächst einmal, vielleicht freier formuliert, gibt es sehr viel verschiedene Bewerber, die einmal gegeneinander kämpfen, oder verschiedene Formen des Diskurses, und es geht dann auch sehr, sehr stark darum, welcher Diskurs sie durchsetzt.
Noch wer welchen Diskurs sozusagen sprechen darf und nicht. Also mir fällt jetzt nur noch eines, gab auch so ein Spätrenaissance-Autor, Juan Huarte, der so eine Art Untersuchung des Verstandes durchführen will bei allen Leuten. Und da werden dann Leute dann noch ausgewählt, welche Eigenschaften sie haben und für welche Studien sie am meisten geeignet sind, um so die richtigen Leute das Richtige studieren zu lassen. Also er hat merkwürdige Aufnahmetests für Unis, die dann nur noch Ausbildungsstätten, um möglichst effiziente Wissensarbeiter zu produzieren werden.
Naja, das klingt irgendwie verdammt nach Österreich. Also man sieht schon, dass sozusagen es gibt historische Kontinuitäten, die da nicht zu übersehen sind.
Ja, ohne Frage. Und ich denke auch, dass sozusagen eine der Motivationen, warum wir jetzt hier sitzen und uns über alte, verstaubte Bücher, Renaissance-Körperdiskurse beugen und versuchen, bestimmte von diesen Stimmen wieder auszugraben und wieder anzuschauen, sicherlich sehr, sehr viel damit zu tun hat, was in der Gegenwart abläuft. Ich möchte aber jetzt sozusagen nochmal einen Sprung zurückwagen, einen Sprung noch weit zurück hinter den Text, den wir vorhin gelesen haben von Giordano Bruno. Der war ja aus den 1580ern. Ich möchte zurückgehen an das, sozusagen an den Beginn der systematischen Repression, an den Beginn der Hexenverfolgungen. Eines der schwärzesten Bücher der Geschichte Europas, der Geistesgeschichte Europas, ist Ende des 15. Jahrhunderts verfasst worden von Institorius und Spenger. Nämlich eine Prozessordnung, eine Hexenprozessordnung, die als der berühmte Hexenhammer in die Geschichte eingegangen ist. Gleichzeitig im Jahr 1489 hat Heinrich Institorius einen kleinen Traktat verfasst, der heißt De Lamia, über die Hexe. Das ist ein ganz interessantes Traktätchen insofern, als es unglaublich erfolgreich war. erschienen ist mit Illustrationen und wo es eigentlich nur darum geht, dass in einer sehr gelehrten und sehr in einem sehr stilistisch sehr hochstehenden Humanisten-Latein, also in einer unglaublich gepflegten Sprache mit interessanten Illustrationen, klargelegt wird, dass es so etwas gibt wie Hexen, dass es so etwas gibt wie Männer wie Frauen, die in der Lage sind, ihren Körper auf unheimliche Art und Weise, zum Beispiel durch Salben, zu verändern, die in der Lage sind, durch die Luft zu fliegen, die in der Lage sind, durch ihren Körper zum Beispiel Naturkatastrophen wie Hagel oder Überschwemmungen herbeizuführen, die in der Lage sind, aufgrund ihrer Besessenheit durch Dämonen oder ihres Pakts mit Dämonen, die Körper anderer zu zerstören bzw. Krankheit mit sich zu bringen.
Ja, an den Beispielen, die der Sergius jetzt referiert hat von Istitorius, sieht man, dass die Paranoia dieses in dem Diskurs sehr stark dort auftaucht, wo man merkt, dass sie Leben eine selbstständige eigene Form gibt, wo es sich selbst als veränderbar wahrnimmt und quasi in der Gestaltung des Selbst oder in der Gestaltung der eigenen Lebenswelt selber tätig wird.
Das ist sozusagen die Instanz, die jemand erlaubt, sich selbst ein Bild zu geben oder zu machen, ist dann meistens die Einbildungskraft oder die Imagination, die eben nicht als unkörperliche Traumgestalt erscheint, sondern durchaus körperliche Effekte hat und Auswirkungen hat und eigentlich ein großes Veränderungspotenzial birgt, was sie sowohl gefährlich macht als auch sozusagen verheißungsvoll.
Ja, das ist aber ganz typisch, nicht für diese Körperdiskurse, und ich glaube, das kann man nicht oft genug unterstreichen, dass also gerade dort, wo der Körper seine scharfen, männlich-formalen Begrenzungslinien verliert, gerade dort, wo er beginnt, sich aufzulösen, der Ort ist, wo die Angst entsteht. Das ist der eine, das ist sozusagen der eine Pol, und der andere Pol, um noch ein bisschen auf diese Hexengeschichte zurückzukommen, ist, dass gleichzeitig impliziert ist, darin, dass der Körper nicht ewig, sondern labil im Fluss ist, in Veränderung ist, die Dinge nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Das heißt, der Körper trägt in sich immer diesen Makel der Täuschung. Es gilt die Hexe, es gilt den Zauberer, also jenen besessenen Körper zu demaskieren, zu entlarven, zu entkleiden, den bösen Dämon aus dem Körper herauszuholen und zu sehen, dass der Körper gerade deswegen, weil er so veränderlich ist, ständig eine Art von Auffangbecken für alle möglichen und unmöglichen Einflüsse ist. Und da spielt, wie du sagst, die Einbildungskraft, also die Vorstellungsbilder, die wir uns von den Dingen machen, eine ganz zentrale Rolle. Denn die Einbildungskraft hat ja sozusagen nicht die Dinge, wie sie selbst sind, sondern sie hat nur Bilder von ihnen. Und diese Bilder sind stets täuschend. Und da kommt jetzt für mich in einer ganz interessanten Art und Weise diese Doktrin zum Beispiel von den Hexensalben herein, die seit der Antike bekannt ist, dass man sich eine Zaubersalbe ins Gesicht schmiert und sich dann, sagen wir mal, in einen Wolf, in einen Vogel oder in ein anderes Wesen, auch sein Geschlecht wandeln kann oder wie auch immer, dass man sich verwandeln kann. Gleichzeitig sind das alles Eigenschaften, die auch der Schminke zugeschrieben werden, die wieder ihrerseits natürlich ein ganz dezidiert weiblich verortetes Attribut ist.
eu te sinto e fico pensando que você pode até me ouvir. Todo dia eu te sinto e fico pensando que você pode até me ouvir. Todo lonely, lonely.